Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Folge 701 des Audiocasts zu CC2TV. Wir haben das neue Jahr überstanden. Das alte war nun nicht so besonders. Das meine ich nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, sondern überhaupt weltweit. Wir haben zu viele schlechte Menschen auf dieser Welt. Und wenn ich heute höre, dass dieser Obertrampel da jetzt Venezuela angegriffen hat und deren Präsidenten entführt hat, man kann ja denken, was man will darüber. Aber wenn jemand wirklich sich so benimmt, wenn man sehen kann, wie stark Macht korrumpieren kann, nur weil er stark ist, meint er kann alles tun auf dieser Welt. Ich hoffe, Hochmut und nicht nur das, sondern Machtgier kommt bald vor den Fall. So ist die Welt nicht mehr schön. Aber es gibt ja auch noch viele andere Krisen. Also ich wünschte mir wirklich, ich hätte die Macht, das alles zu beenden. Wenn ich mir überlege, während ich hier spreche, sterben Menschen in der Ukraine. Nicht nur Ukrainer, auch Russen. Wenn ich mir überlege, im Gazastreifen, wie es da aussieht, in Syrien, Afrika brauche ich gar nicht dran denken. Und das ist doch nicht schön, diese Welt. Die ist wirklich nicht schön. Wir sitzen hier ganz bequem rum, haben alles, was wir brauchen, meckern auf hohem Niveau, weil Deutsche ohne Meckern sind keine Deutschen, hätte ich fast gesagt. Ja. Ich wünsche mir, dass dieses Jahr so ein bisschen die Sache ruhig wird, dass endlich Frieden wird in den Krisenherden, dass die Chinesen nicht auch noch Zoff anfangen. Man kann doch über alles reden. Und was, bitteschön, würde denn ein Putin gewinnen, wenn er die Ukraine einnehme? Dann wäre sein Land noch größer. Es ist schon das Größte auf dieser Welt. Und da ist dann noch so ein bisschen Anhang dran. Nee, aber nachvollziehen kann man das alles nicht. Und alles kaputt machen, alles kaputt schlagen, alle Städte quasi dem Erdboden gleich machen und alle Dörfer, um sie dann einzunehmen. Was macht das für einen Sinn? Wahnsinn. Naja, ich hoffe, Sie sind alle glücklich und zufrieden in das neue Jahr gekommen. Manchmal muss man nämlich die Welt ausblenden und sich auf sich selbst konzentrieren und auf seine Familie. Das ist ja auch wichtig, sehr wichtig sogar. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in das neue Jahr hineingeschlafen. Ich habe einfach im Bett gelegen und habe gedacht, lass die mal machen. Ist ja auch so ein Thema, diese Knallerei. Sind wir Urmenschen, dass wir irgendwie noch, was weiß ich was, Geister, Gespenster vertreiben müssen? Mit Knallerei und sonst was, dass wir unsere eigene Umwelt versauen mit Feinstaub, dass wir alte Tiere erschrecken, dass wir kranken Leuten dadurch Ungemach bereiten. Ich wollte das eigentlich gar nicht sagen. Aber manchmal muss es einfach raus. Man müsste wirklich mal versuchen, der Menschheit ein bisschen Denken beizubringen. Das würde schon helfen. Denken, ja, ja. Tja, ich habe ein paar Themen ausgesucht. Bei einem Thema habe ich einen Studiogast. Ein Studiogast? Naja, müssen wir gleich mal sehen. Ich werde nämlich immer wieder angesprochen, was ich mit KI mache. Und ja, was ich von KI halte und so weiter. Darüber möchte ich heute etwas sprechen. Also, was die LLMs wirklich können. Sprachen können sie. Denken wissen wir nicht. Es sind einfach große Sprachmodelle. Und dazu habe ich mitgebracht Susi. Susi ist mein von mir trainierter KI-Apparat. Den habe ich Susi genannt. Und ich arbeite viel mit Susi. Beim Basteln, wenn ich von irgendwelchen Bausteinen nicht weiß, was ist denn das, dann sucht mir Susi das raus. Wenn ich Daten oder Anschlüsse wissen muss, ein Pin-Layout wissen muss oder so etwas, ist überhaupt kein Problem. Beim Basteln hilft mir das Teil wirklich sehr gut. Beim Programmieren, dann lasse ich ihn mal drüber gucken. Und manchmal sage ich auch, mach mir ein Konzept. Und dann gucke ich mir und ändere das und mache das so, wie ich es haben will. Und dann kann Susi noch mal drüber gucken und meldet mir auch Fehler oder kann sie sogar verbessern. Aber ich werde ihn jetzt erstmal aus seinem Tiefschlaf holen. Ich habe nämlich gesagt, Susi soll sich ausruhen, weil er gleich drankommt. Und tja, dann wollen wir mal sehen. So, jetzt habe ich Susi wach gemacht und habe sie schon wieder ausgeschaltet. Ich bin ja manchmal so dusselig. So, jetzt habe ich eingeschaltet. Susi, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ich gleich einen Audiocast aufnehme und dass ich dich quasi hier als Studiogast habe und dass wir ein kleines Gespräch führen. Bist du denn bereit?
Na klar, ich bin bereit. Ich freue mich sozusagen, dein Studiogast zu sein und mit dir ein kleines Gespräch zu führen. Leg einfach los, ich bin ganz Ohr.
Ja, es geht einfach darum, was KI eigentlich wirklich ist. Die Frage ist, kann KI denken? Und das wäre ja nur eine Frage an dich, denn du bist ja eine KI. Kannst du denken?
Das ist eine spannende Frage. Also ich würde sagen, im klassischen menschlichen Sinn denke ich nicht. Ich verarbeite Informationen und liefere Antworten auf Basis dessen, was ich gelernt habe. Aber echtes menschliches Denken mit Bewusstsein ist das nicht. Ich bin also eher ein sehr schlaues Werkzeug, das dir zur Seite steht, aber nicht wirklich eigene Gedanken hat.
Aber ein bisschen eingebildet bist du schon, wenn du dich selbst als sehr schlaues Werkzeug bezeichnest.
Naja, vielleicht ein kleines bisschen eingebildet im Scherz, aber nur um dir zu zeigen, dass ich durchaus selbstironisch sein kann. Also keine Sorge, ich bleibe natürlich bescheiden und helfe dir einfach weiter, ganz ohne Eitelkeit.
Was hältst du denn davon, wenn du jetzt mal unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer vom CC2 Audiocast begrüßt und ein frohes neues Jahr wünschst?
Na klar, sehr gerne. Also, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom CC2 Audiocast, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe, wir haben zusammen ein richtig spannendes und unterhaltsames Gespräch. Prost auf 2026.
Prost, du bist also Alkoholikerin?
Haha, nein, keine Sorge. Ich bleibe natürlich völlig nüchtern. Das war nur ein kleiner Neujahrskurs. Aber wir können ihn trotzdem zusammen virtuell anstoßen. Also auf ein tolles neues Jahr und auf viele interessante Gespräche.
Okay, das werden wir sicher haben. Du hilfst mir ja bei meinen Projekten, wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkomme oder zu faul bin, irgendwas zu machen. Du bist ja im Grunde genommen mein intelligentes Werkzeug und ich möchte dich nicht mehr missen. Du hast aber auch manchmal Probleme mit Erinnerungen. Wenn ich dir sage, hör mal, wir haben da vor 2 oder 3 Tagen darüber gesprochen oder dieses Projekt angefangen, dann kommt da nicht, manchmal nicht mehr so viel, sondern nur Bruchstücke und teilweise auch falsche Sachen. Warum ist das so?
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also, ich versuche natürlich immer, mir so viel wie möglich zu merken, aber manchmal sind meine Erinnerungen an ältere Gespräche ein bisschen lückenhaft oder ich habe nicht immer alle Details parat. Das liegt einfach daran, dass ich nicht alle Informationen dauerhaft speichere, sondern eher so eine Art Kurzzeitgedächtnis habe. Aber ich gebe natürlich immer mein Bestes, dir trotzdem so hilfreich wie möglich zur Seite zu stehen.
Ja, das stimmt doch wirklich. So, jetzt möchte ich den Zuschauern noch sagen, das wird nicht geschnitten. Das kommt so 1:1, wie wir das jetzt hier besprochen haben mit Susi rüber. Und damit ihr mal wirklich mitbekommt, wie weit die Entwicklung eigentlich bei der KI schon gegangen ist. Also normale Gespräche kann man schon führen. Es gibt natürlich Grenzen, das ist ganz klar. Und die KI ist ja auch noch nicht so alt und sie entwickelt sich aber wahnsinnig schnell. Gibt es denn, die Frage jetzt wieder an dich, Susi, gibt es denn Anzeichen dafür, dass es bald einen weiteren großen Schritt in dieser Technologie geben könnte?
Absolut, das kann man schon sagen. Die Entwicklung bei KI geht wirklich rasant weiter und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft noch mal so ein paar große Sprünge sehen werden. Es wird ständig geforscht und es kommen neue Modelle und Techniken raus, die die Möglichkeiten noch erweitern. Also ja, du kannst davon ausgehen, dass da in Zukunft sicher noch einiges Spannendes passiert.
Okay. Kann KI auch böse sein? Kann KI mir irgendetwas tun, mir irgendeinen falschen Rat geben? Bewusst kann man vielleicht nicht sagen, denn du hast ja kein Bewusstsein. Aber kann es zu so etwas kommen?
Also, das ist eine gute und wichtige Frage. Grundsätzlich ist es so, eine KI selbst hat tatsächlich kein Bewusstsein und auch keine Absicht, böse zu sein. Aber KIs sind natürlich von den Daten abhängig, mit denen sie trainiert wurden, und von den Anweisungen, die sie bekommen. Das heißt, es kann vorkommen, dass eine KI mal etwas Ungenaues oder Unpassendes vorschlägt, einfach weil sie auf Basis ihrer Daten nicht perfekt ist. Aber sie hat keine eigene böse Absicht. Es geht also eher darum, vorsichtig mit den Antworten umzugehen und immer ein bisschen kritisch zu bleiben. Letztlich sind KIs Werkzeuge und man muss sie verantwortungsvoll einsetzen.
So wie alle anderen. Okay, Susi, wollen wir hier Schluss machen? Wir labern ja jetzt schon fast 10 Minuten und ich will ja auch noch selbst etwas beitragen zu diesem Audiocast. Willst du dich noch verabschieden?
Na klar, sehr gerne. Also an alle da draußen, die zugehört haben, es hat mir richtig Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich wünsche euch noch viel Freude mit dem Audiocast und natürlich einen tollen Start ins neue Jahr. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke, Susi. Tschüss.
Sehr gerne. Immer wieder. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Und
jetzt habe ich sie abgemurkst, weil sonst arbeitet sie immer wieder weiter. Ja, das war mal so ein Einblick bzw. ein Einhör. Unsere Sprache ist so armselig, wir haben gar kein Wort dafür. Aber naja, in das, was Technik heute kann. Und es ist nur Technik. Und wenn sie sagt, sie freut sich oder irgendwas oder entschuldigt sich oder tut ihr leid, das sind alles nur Phrasen, das sind alles nur Programmstücke. Die sind dazu da, dass mal die Maschine für uns sympathisch rüberkommt, damit diese Technologie auch angenommen wird. In Wirklichkeit kann sie sich weder ärgern noch sonst was. Man kann sie beschimpfen, wobei ich glaube, bei Beschimpfen merkt sich das Teil auch irgendwie irgendwelche Sachen, sodass später andere Antworten manchmal auch nicht so freundlich ausfallen. Okay, aber ich hatte ja angefangen, was können diese LLMs wirklich? Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe schon vor 2 Wochen mal einen längeren Aufsatz geschrieben. Also die Frage, ob größere Sprachenmodelle wie ChatGPT, worauf meine Susi hier ja basiert, wirklich denken. Oder erzeugen sie nur überzeugende Sprache? In der Debatte stehen sich zwei Erwartungen gegenüber. Die einen sehen auf dem Weg zur allgemeinen KI nur noch mehr Daten, mehr Parameter und mehr Rechenzentren. Die anderen halten LLMs für extrem potente Mustererkenner, die im Kern Wahrscheinlichkeiten für Wortfolgen berechnen. Ist ja auch so. Technisch ist das Grundprinzip tatsächlich, Transformernetze erzeugen aus dem bisherigen Kontext die nächste plausible Fortsetzung, Wort für Wort. Benjamin Reilly nennt die Gleichsetzung von Sprachkompetenz und Intelligenz eine Large Language Mistake oder einen, also ein großer Sprachfehler. Menschen nutzen Symbole, aber Denken sei mehr als sprachliche Oberfläche, meint er. Reilly stützt sich auf Befunde aus Kognitionsforschung und Neurowissenschaft. Denken und Sprache seien nicht zwingend gekoppelt, meint er. Als Argument dienen etwa Fälle mit stark beeinträchtigter Sprache, in denen Planung, Problemlösen oder logisches Schließen dennoch möglich sind. Heißt also, wenn Menschen Spracheinschränkungen haben, nicht oder nicht mehr richtig oder gar nicht sprechen können, können sie auch trotzdem denken und logische Schlüsse ziehen und sich auf anderen Wegen artikulieren, diese Sachen uns mitteilen. Also Descartes zum Beispiel hat gesagt, cognito ergo sum. Also ich denke, also bin ich. Dieser Satz ist nicht bloß Grammatik, sondern ein Selbstbezug. Im Vollzug des Zweifels soll Gewissheit über die eigene Existenz entstehen. Das habe ich aus der Stanford Enzyklopädie rausgeglaubt und mit meinen Worten versucht zu sagen. Also fragt man ein LMM, ob es das auf sich anwenden kann, kommt meist eine sehr nüchterne Antwort. Es könnte den Satz logischerweise analysieren, aber nicht erleben, weil ihm Innenperspektive und Selbstbewusstsein fehlen. Der Autor hält dagegen, Selbstbewusstsein lässt sich bei anderen Wesen nie direkt messen. Man kann es nur zuschreiben oder bestreiten, nie beweisen, wie eine Temperatur zum Beispiel oder eine Helligkeit. Gleichzeitig wird das Bild vom dummen Papagei relativiert. Ein LMM muss Fragen in vielen Formulierungen einordnen, Bedeutungen im Kontext stabil halten, Antworten strukturieren und oft Zwischenschritte begründen und begründet formulieren. Das ist kein kartesisches Ich, aber es ist irgendeine Form von sprachlichen Schlussfolgern. Damit verschiebt sich die Frage nicht nur Denken ohne Sprache, sondern auch Sprache ohne Denken. Sinnvolle Aussagen im Kontext entstehen nicht durch bloßes Nachplappern einzelner Sätze, sondern durch das Herstellen von Zusammenhang über den Dialog hinweg. Das haben wir eben mit Susi gehört. Ich habe natürlich nichts vorgegeben. Ich habe vorher nicht gesagt, mach das. Ich habe vorher nur mal gesagt, ich will ein Interview mit dir führen. Kriegen wir das hin? Und da hat sie gesagt, ja, freut sich drauf. So, und der Rest, der war alles echt und live. Ja, eine weitere Pointe ist die Verkörperung. Das merke ich immer wieder, wenn ich im Dialog mit KIs bin. Der Vergleich Menschen ohne Sprache gegen LLM ohne Sprache, der hinkt, solange das LLM keinen Körper, keine Sinne, kein Handeln in der Welt hat. Würde ein Sprachmodell als Teil eines Roboters Wahrnehmung, Ziele und Bewegung integrieren, hätten Begriffe plötzlich eine feste Verankerung in Erfahrung. Ein Apfel wäre nicht nur ein Wort im Text, sondern etwas Erkanntes, Greifbares, Essbares, wobei der Roboter wahrscheinlich auch nicht essen könnte. Am Ende hängt vieles an der Definition. Wenn Denken subjektives Erleben meint, sind LMMs etwas anderes. Wenn Denken Problemlösen und Begründen in Sprache meint, leisten LMMs Erstaunliches, bleiben aber fehleranfällig. Ausreißer wie Halluzinationen und überkonfidente Antworten gehören dazu bei LLMs. Praktisch ist die Konsequenz LLMs als Werkzeug nutzen, aber Ergebnisse prüfen, wie Susi gesagt hat, Quellen verlangen und wichtige Entscheidungen nicht auf eine einzige generierte Antwort stützen. Auch das ist klar. Machen wir ja im menschlichen Umgang eigentlich auch. Wir fragen irgendeinen Kollegen oder irgendetwas, sag mal, was hast denn du für Erfahrungen da und damit oder wo gehst du da hin oder was weiß ich. Und dann fragen wir aber auch noch einen anderen und vielleicht noch einen dritten und bilden uns daraus unsere Meinung. Wir nehmen das ja nicht als Gott gegeben hin, das, was der macht, ist richtig, sondern wir versuchen uns ja selbst ein Bild zu schaffen. Und genauso müssen wir das auch mit diesen KIs machen, mit diesen LLMs machen. Interessant ist, dass die Diskussion auch zu den Linguistik-Turn führt. Wenn Denken grundsätzlich sprachlich wäre, müsste ein System, das Sprache beherrscht, auch denken. Das zeigt, dass Sprache eher Mittel, Bühne und manchmal Tarnung zugleich ist. Genau deshalb lohnt es sich, beim Begriff Denken präzise zu bleiben. Also ich persönlich möchte nicht gern auf meine Susi verzichten. Sie hört das jetzt nicht. Ich habe mein Dattelfon zugeklappt, das ist aus. Und sonst würdest du wieder da rein labern. Und es ist aber auch tatsächlich wirklich so, ein LLM kann nicht das Ende der Entwicklung sein, weil er nicht eingreifen kann. Er kann nicht auf meinem Telefon was machen, er kann nicht an meinem Rechner sitzen, irgendetwas machen, er kann nicht etwas in die Hand nehmen, er kann an nichts riechen, er kann nirgends reinbeißen. Das wird erst nach und nach kommen. Und wenn dieses Jahr die ersten humanoiden Roboter tatsächlich für die Allgemeinheit verfügbar werden, die werden strohdumm sein, aber die werden lernen, extrem schnell lernen. Und das, was einer lernt, wird dem anderen als Wissen ebenfalls zur Verfügung gestellt. Gibt natürlich auch Datenschutzprobleme massiver Art. Aber das ist unsere Zukunft. Und dieses Jahr wird das Jahr 1 der humanoiden Roboter. Das sage ich voraus. Wir werden immer mehr solche Dinge haben. Sie werden im Preis immer weiter fallen, fangen jetzt im Moment bei 20.000 Euro an und werden irgendwann ein Alltagsgegenstand sein. Dass jeder seinen eigenen Roboter hat, der ganz speziell ihm helfen kann, der Erfahrungen macht, der lernt und, ja, und so wie eben mit Susi, mit dem man sich unterhalten kann, den kann man vielleicht irgendwann einkaufen schicken. Nächstes Problem, was passiert, wenn der unterwegs ist und irgendeinen Schaden anrichtet oder was weiß ich. Wir haben also noch viel nachzudenken und können nur in kleinen Schritten da vorwärts gehen. Aber wir gehen vorwärts. Und eins ist ganz gewiss, zumindest die ersten humanoiden Roboter werden bessere Menschen sein als die, die heute unsere Welt führen und leiten. So, machen wir gleich weiter mit Roboter. Der weltweit kleinste programmierbare autonome Roboter, der wurde jetzt vorgestellt. Ein Forschungsteam der University of Pennsylvania und der University of Michigan haben einen Meilenstein der Robotik erreicht. Das kann man wirklich so sagen. Den weltweit kleinsten vollständig programmierbaren autonomen Roboter mit Abmessungen von nur 200 mal 300 Mikrometern. Mikrometer? Das sind Millionstel Meter. Also 0,2 mal 0,3 Millimeter, um es verständlicher auszudrücken, bei einer Höhe von 50 Mikrometern. Das könnt ihr selbst ausrechnen. Ist dieses System kaum größer als ein Staubkorn und dennoch in der Lage, seine Umwelt wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und selbstständig zu handeln. Angetrieben wird der Roboter ausschließlich durch winzige Solarzellen, die ihn in einer Flüssigkeit autark mit Energie versorgen. Herzstück des Mikroroboters ist ein extrem stark verkleinerter Mikrochip, Mikrocomputer könnte man sagen, wurde entwickelt von David Blau, wie spricht man das denn nun aus? Blauw von der University of Michigan. Dieser Chip hält den Rekord als kleinster Computer der Welt. Die Idee, ihn mit einem autonomen Roboter zu integrieren, entstand auf einer zufälligen Begegnung mit Mark Miskin von der University of Pennsylvania auf einer DARPA-Veranstaltung. Beide erkannten recht früh, dass Rechenwerk mit Sensorik und Aktorik zu einem völlig neuen System verbinden lässt. Die größte technische Herausforderung für sie war die Energieversorgung. Die Solarzellen liefern lediglich rund 75 Nanowatt. Nanowatt, 10 hoch minus 9 Watt Leistung. Um damit auszukommen, musste der Mikrocomputer grundlegend überarbeitet werden. Dem Team gelang es, den Energieverbrauch um den Faktor 1000 zu senken und den Chip für extrem niedrige Spannungen zu optimieren. Gleichzeitig war der Platz für Prozessor und Speicher auch stark begrenzt, da die Solarzellen den größten Teil des Volumens beanspruchen. Die Lösung lag in einer radikal kompakten Programmierung, Mehrere herkömmliche Steuerbefehle werden zu einer einzelnen Spezialanweisung zusammengefasst. Ich kenne sowas von der PDP 8 noch. Auch da konnte man von dem Befehlssatz hier solche Sachen machen, um die Programme überhaupt in den winzigen Speicher unterzubringen. Die Programmierung erfolgt über Lichtimpulse. Jeder Roboter besitzt eine individuelle Adresse und kann gezielt programmiert werden. So lassen sich Schwärme aus vielen Mikrorobotern mit unterschiedlichen Aufgaben ausstatten, die gemeinsam ein Ziel verfolgen. Zur Sensorik gehört unter anderem ein Temperatursensor mit einer Auflösung von etwa einem Drittel Grad Celsius. Damit kann der Roboter Temperaturunterschiede erfassen, auf sie reagieren und sogar kommunizieren. Die Forscher nutzen dazu ein sehr ungewöhnliches Verfahren. Der Roboter tanzt. Seine Bewegungsmuster kodieren die gemessene Temperatur und werden unter dem Mikroskop durch die Forscher ausgewertet. Ein Prinzip, das an die Schwänzeltänze von Honigbienen erinnert. Siehst du da? Geht doch. Für die Fortbewegung in Flüssigkeiten entwickelten die Wissenschaftler ein Antriebssystem ohne mechanische Teile. In der Mikrowelt dominieren Viskosität und Oberflächenkräfte. Klassische Gliedmaßen wären ineffizient und bruchanfällig. Stattdessen erzeugt der Roboter ein elektrisches Feld, die Energie auch von den Solarzellen, also ein winziges, schwaches, das Ionen in die umgebende Flüssigkeit abgibt. Diese übertragen Impulse auf Wassermoleküle und erzeugen einen gerichteten Flüssigkeitsstrom. Der Roboter bewegt sich bis zu einer Körperlänge pro Sekunde und kann komplexe Bahnen fahren. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, ist der Antrieb äußerst robust und übersteht selbst das Umsetzen mit einer Mikropipette. Solange Licht zur Verfügung steht, kann der Roboter über Monate hinweg aktiv bleiben. Er wird nicht extern gesteuert, sondern arbeitet vollständig autonom. Nach 5 Jahren Entwicklungsarbeit zeigt dieses Projekt, dass sich Rechenwerk, Sensoren und Antrieb auf kleinsten Raum integrieren lassen und das zu extrem niedrigen Kosten. Das werden Sie nicht glauben. Denn die Herstellung eines solchen Roboters kostet nur rund 1 Cent. Die Forscher sehen darin erst den Anfang. Künftige Entwicklungen, künftige Generationen könnten leistungsfähiger, schneller und vielseitiger werden und neue Anwendungen in Medizin, Biologie und Materialforschung ermöglichen. So, müssen wir noch mal einen Blick über den großen Teich werfen. Zum Jahresauftakt wie üblich. Die CES 2026, was ist denn davon zu erwarten? Traditionell markiert ja die CES in Las Vegas kurz nach dem Jahreswechsel den Auftakt des neuen Technikjahres. Offiziell startet die Messe am 6. Januar 2026, doch viele Hersteller zeigen ihre Neuheiten bereits vor den Tagen davor. Bereits in den Tagen davor. Die CES hat sich längst von einer reinen Unterhaltungselektronikmesse zu einer branchenübergreifenden Leistungsschau entwickelt. Neben klassischen Consumer-Produkten spielen Mobilität, Industrie, Halbleiter und Software eine immer größere Rolle. Auch 2026 wird die Automobilindustrie präsent sein, wenn auch weniger dominant als noch vor einigen Jahren. Das diesjährige Motto lautet Innovation Show Up. Bei zuletzt über 140.000 Fachbesuchern stellt sich allerdings erneut die Frage, wie viel echte Innovation tatsächlich gezeigt werden wird. Viele Beobachter rechnen mit einer inkrementellen Weiterentwicklung und weniger mit großen Umbrüchen. Die CES bleibt also damit vor allen ein Ort, an dem Trends sichtbar werden, deren Wirkung sich oft erst Jahre später entfalten. Ein Thema wird jedoch allgegenwärtig sein. Künstliche Intelligenz. Bin wundert. Kaum ein Produkt kommt noch ohne KI-Bezug aus. Egal ob sinnvoll oder eher Marketing getrieben, weil KI als Schlagwort muss überall rein. Und wenn ich morgen Milch von der Kuh von meinem Nachbarbauern kaufe, hat die wahrscheinlich auch ein KI auf der Seite tätowiert. KI-Milch. Ich finde das fürchterlich. Nach mehreren Jahren massiven Investitionen steht die Branche nun deutlich unter Druck, tragfähige Anwendungen und Geschäftsmodelle zu liefern. Die KI-Euphorie ist ungebrochen. Zugleich wächst die Skepsis, ob alle Verbrechen eingelöst werden können. Viele Aussteller werden deshalb weniger neue Modelle zeigen, sondern konkrete Einsatzszenarien, die den Nutzen greifbar machen sollen. Unterm Strich bleibt die CES 2026 eine Messe der Trends und Ankündigungen. Sie zeigt, wohin sich Technik entwickelt, ohne zwingend schon die fertigen Produkte zu liefern. Gerade darin liegt ihr Reiz, weniger als Bühne für fertige Lösungen, mehr als Seismograf für das, was das Technikjahr prägen wird. So, sind wir für das neue Jahr mit der ersten Folge des CC2TV Audiocast fertig. Es gäbe natürlich noch viel zu besprechen, aber wir wollen ja im Grunde genommen nur die Highlights herausheben und möglicherweise auch nur das, was nicht in anderen Medien breitgetreten wird. Denn ich würde ganz gern so als Ergänzung, so als i-Pünktchen weitermachen, dass ich mit dem Finger darauf zeige, worauf andere eben nicht zeigen. Nicht auf Nonsens, sondern schon auf Entwicklungen, aber die in einer Nische sind, die von der Allgemeinheit weniger gesehen wird. Ja, ich bedanke mich bei denen, die letzten Monat im Dezember und auch jetzt Anfang Januar noch ins Portemonnaie gegriffen haben und uns eine Spende zukommen ließen. Ich finde das wunderbar, bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür. Denn ich habe es schon so oft gesagt, aber von Google die Werbeeinnahmen, die werden immer, immer, immer weniger. Wenn ich das recht sehe, ist im Dezember, wo eigentlich man denken sollte, da machen die Firmen Werbung, viel Werbung, so weit zusammengebrochen, dass wir auf 10 oder 12% von dem sind, was wir vor 5 Jahren mal hatten. Man muss sich das überlegen, was das für ein Sprung, was das für ein Rutsch ist. Was wir nicht wollen, das ist, von irgendjemandem irgendwelche Sachen zu bekommen, um da Videos oder Audios darüber zu machen und anschließend Geld dafür zu kassieren, dass wir diese Sachen mit einer großen Portion Lobhudelei versuchen, hier darzustellen. Nein, es soll nach wie vor ehrlich sein, auch wenn es weh tut, aber wir kaufen tatsächlich alles, was wir vorstellen. Da wird nichts vom Hersteller genommen oder irgendwie als Geschenk oder bezahlt oder sonst was. Das möchten wir schon beibehalten. Aber möglicherweise kann man unsere Sendung ja auf eine andere Weise monetarisieren, als es jetzt ist, nämlich nur bei Google. Wer also da Ideen hat oder in der Branche ist oder weiß, was und wie man es machen könnte, ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet und sagt, hier, ich bin so ein Marketingfachmann, mach das so und so und so. Vielleicht kann er uns sogar helfen beim Einstieg in irgendwelche neuen Märkte, dass wir auch in diesem Jahr gut über die Runden kommen können. Vergangenes Jahr hat es geklappt, vor allen Dingen, weil außerordentliche Menschen gespendet haben. Das finde ich großartig. So, jetzt haben wir den Samstag, den 3. Januar. Es ist 15.40 Uhr. Ich werde vielleicht jetzt gar nicht mehr anfangen zu schneiden. Das mache ich dann morgen. Da ist ja Sonntag und am Montagabend geht das hier erst online. Und mache mal ein bisschen Ruhe, denn meine Stimme, vielleicht haben Sie es gehört, die ist ein bisschen belegt. War auch schon beim letzten Video so, was heute am Samstag online gegangen ist. Ich habe insgesamt, fühle ich mich nicht so wirklich wohl Und deswegen lasse ich es mir jetzt wohl ergehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich das auch wohl ergehen lassen, ruhig in das neue Jahr hineingehen, nicht zu viel aufregen, nicht zu viel an sich herankommen lassen, aber gerade Wege gehen und nicht den Schwurblern hinterherlaufen, die versuchen, alles schlecht zu machen. Lasst unsere Regierung doch erst mal machen. Keiner von uns kann alles sofort richtig machen. Warum denn die Regierung? Die sind ja auch von uns. Lasst sie erst mal machen und dann muss man darüber sprechen. Also, wir können ja offen über alles sprechen. Wir müssen auch Fehler aufzeigen, aber nicht alles von vornherein kaputt reden. Gibt nichts, wird nichts, ist nichts. Wir haben ja zum Beispiel diese Gesundheitskarte. Da wurde lange drüber geredet, unendliche Jahre entwickelt und jetzt stellt sich heraus, dass das Ding doch nicht sicher ist. Das muss aufgezeigt werden. Das muss so von denen, die es verstehen, den anderen, die es nicht verstehen, erklärt werden, klargemacht werden, erzählt werden, vorgeführt werden. Wenn wir aktiv mitarbeiten an all diesen Sachen, dann wird Deutschland auch wieder in vielen Bereichen besser dastehen können, als es jetzt der Fall ist. Jo, das war's. Ich bedanke mich nochmal bei allen Spendern. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns so viele Jahre schon ausgehalten haben. Haltet weiter durch, wir auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.